NDR Info. Echo des Tages.
Ist Griechenland noch zu retten? Die Debatte geht weiter in aller Heftigkeit, in aller Vielstimmigkeit. Der türkische Ministerpräsident Erdogan stilisiert sich als Held der arabischen Massen. Die Chinesen sollen bei der Euro-Schuldenkrise helfen durch Kauf italienischer Staatsanleihen. Deutschland hinkt bei der Bildung hinter anderen Industrieländern her, sagt der jüngste OECD-Bericht. In Frankfurt beginnt die internationale Automobilausstellung und Lufthansa-Piloten müssen nicht mehr mit 60 in den Ruhestand. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Keine Denkverbote, forderte FDP-Wirtschaftsminister Rösler und meinte notfalls geordnete Insolvenz Griechenlands oder gar Ausschluss aus der Euro-Währungsunion, fügt CSU-Chef Seehofer dazu. Solche Stimmenvielfalt in der Regierungskoalition passt der Kanzlerin gar nicht. Sie mahnt zur Besonnenheit. Und aus Washington verlangt der US-Präsident mehr Einsatz von den Ländern der Eurozone. Solange diese Schuldenkrise nicht gelöst ist, wird die Weltwirtschaft weiter schwächeln, sagte Obama. Dietmar Riemer fasst den heutigen Tag in Berlin zusammen.
Am Tag nach dem vom FDP-Vorsitzenden Bundeswirtschaftsminister Rösler veröffentlichten Artikel über eine mögliche Staatspleite Griechenlands und diesbezügliche Denkverbote in der Politik ist die Verärgerung darüber bei der Kanzlerin und ihrem Finanzminister Schäuble groß. Merkel mahnte Rösler im RBB.
Deshalb sollte jeder auch seine Worte sehr vorsichtig wägen. Was wir nicht brauchen können, ist Unruhe auf den Finanzmärkten. Die Unsicherheiten sind schon groß genug.
Finanzminister Schäuble äußerte sich im ZDF mit diesem warnenden Hinweis an Rösler.
Denkverbot ist das eine. Und über alles zu jedem Zeitpunkt zu reden, ist das andere. Ich rate, dass man dazwischen noch einen Unterschied erkennt.
Aus den Oppositionsparteien mehrten sich heute die Stimmen, die Rösler als Wirtschaftsminister jetzt für disqualifiziert halten. Nach der Kritik aus der Union und der Opposition versuchte Rösler selbst heute Nachmittag, seine Sicht der Dinge noch einmal zu präzisieren.
Wir wollen, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. Dafür brauchen wir eine Wiederherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und bei dieser Wiederherstellung darf es aus meiner Sicht eben keine Denkverbote geben.
Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Koppelin wählte unterdessen drastische Formulierungen im Tagesspiegel und erklärte dort wörtlich, Griechenland sei wie ein Alkoholiker, den man auffordere, das Trinken einzustellen, während man ihm gleichzeitig eine Kiste Schnaps hinstelle. Die Kanzlerin stellte sich aus Anlass des Besuchs ihres finnischen Kollegen Jyrki Katainen der Presse und rief alle Beteiligten zur Besonnenheit im Umgang mit der Griechenland-Krise auf.
Ich glaube, dass wir in der Bundesregierung auch genau über diesen Weg uns sehr einig sind. Da sehe ich überhaupt gar keine Unterschiede. Und wir haben natürlich immer wieder im Auge zu behalten, dass wir alles, was wir tun, kontrolliert tun, dass wir die Folgewirkungen kennen, weil ansonsten im Euroraum sehr schnell eine Situation entstehen kann, die wir alle nicht wollen und die für uns alle sehr, sehr schwierige Folgen haben könnten.
Der finnische Ministerpräsident Katainen sprach von exzellenten deutsch-finnischen Beziehungen und einer gemeinsamen deutsch-finnischen Analyse der Euro-Krise. Wichtig jedoch sei jetzt,
dass es auch Sanktionen gibt für Länder, die regelmäßig die gemeinsamen Regeln verletzen.
Angesprochen auf die geforderten finnischen Sondergarantien für den Beitrag Helsinkis zum Griechenland-Hilfspaket, deutete Merkel nur kurz an, dass hier ein Weg gefunden werden müsse, der die finnischen Wünsche erfülle, aber gleichzeitig auch für andere Staaten gangbar sein müsse. Kurz, es darf keine Sondergarantien für Finnland geben.
Die Wirtschaftsprognosen aus Griechenland sind düster und zugleich wächst der Druck, mit dem Sparen endlich ernst zu machen. Gegen den erbitterten Widerstand seiner Bürger setzt Ministerpräsident Papandreou täglich neue Grausamkeiten durch. Eine neue Immobiliensteuer wurde eingeführt, heute die Entlassung von 20.000 Staatsbediensteten angekündigt. Ob die Maßnahmen am Ende reichen, ist ungewiss, sicher aber ist, so oder so kommen auf die Griechen noch härtere Zeiten zu. Steffen Wurzel berichtet.
Griechenland macht ernst und entlässt massiv Staatsangestellte. Betroffen sind Menschen, die in Behörden und staatlichen oder halbstaatlichen Unternehmen arbeiten. Nach Medienberichten will der griechische Staat mindestens 10% der Angestellten dort entlassen. Das wären Minimum 20.000 Menschen. Insgesamt hat das Finanzministerium in Athen nun 151 Unternehmen und Behörden schriftlich aufgefordert, bis in 2 Wochen Listen mit Entlassungskandidaten vorzulegen. Diese sollen dann in eine sogenannte Arbeitsreserve geschickt werden. Was nichts anderes bedeutet, als dass diese Menschen zwar gefeuert werden, aber noch ein Jahr lang 60% ihres bisherigen Gehalts bekommen. Wörtlich heißt es in dem Rundschreiben des Finanzministeriums:
Sie müssen so schnell wie möglich eine Liste des überflüssigen Personals vorlegen, das in die Arbeitsreserve gehen kann. Die Suche nach diesem Personal muss zunächst diejenigen betreffen, die in Frührente gehen könnten, sowie Personal mit niedrigem Bildungsstand, außerdem Verwaltungs- und Sekretariatspersonal.
Zu den Behörden und Firmen, die jeweils mindestens 10% ihrer Leute entlassen müssen, gehören Kulturzentren, Nahverkehrsbetriebe, Messegesellschaften, Lernzentren für Taubstumme, aber auch so Institutionen wie ein Lobbyverband der griechischen Pelzindustrie oder das Institut für Milch und Fleisch. Vor allem bei Beispielen wie diesen fragen sich viele Griechen, welche Daseinsberechtigung solche öffentlich finanzierten Institutionen überhaupt haben. Durch den Zwangsrausschmiss von mindestens 20.000 Menschen dürfte der griechische Staat mittelfristig hunderte Millionen Euro pro Jahr sparen. Er ist aber auch von großer symbolischer Bedeutung. Aus griechischer Sicht ist dieser Schritt historisch, denn es ist das erste Mal seit mehr als 100 Jahren, dass in Griechenland überhaupt Angestellte des öffentlichen Dienstes entlassen werden. Somit ist dieser Schritt auch als Zeichen der griechischen Regierung in Richtung EU und internationalem Währungsfonds zu sehen, verbunden mit der Nachricht: Wir meinen es ernst mit dem Sparen. Noch eine weitere Sparmaßnahme hat die Regierung angekündigt. ET1, das traditionsreiche, wenn auch quotenschwache Programm des griechischen Staatsfernsehens, wird eingestellt. Und zwar bis Ende des Jahres. 60 Millionen Euro im Jahr sollen so gespart werden. Auch der Digitalkanal Prisma wird dicht gemacht. In Athen hat inzwischen die sogenannte EU-Taskforce zur Unterstützung der griechischen Behörden mit ihrer Arbeit begonnen. Es handelt sich um ein etwa 30-köpfiges Expertenteam unter der Leitung des deutschen EU-Beamten Horst Reichenbach. In Brüssel hat Kommissionssprecher Olivier Bailly die Mission der Taskforce so beschrieben: Diese technische Hilfe für Griechenland zielt zum Beispiel auf die zentralen Grundstückregister ab. Außerdem geht es um die Frage, wie das Land wirksamer Steuern eintreiben kann, mit Hilfe von entsprechenden Computerprogrammen zum Beispiel. Die EU-Taskforce hat ausdrücklich nichts mit den Wirtschaftsprüfern der sogenannten Troika zu tun. Sie soll Griechenland vielmehr, vereinfacht gesagt, wirtschaftspolitische Entwicklungshilfe leisten. Unter anderem soll sie dafür sorgen, dass rund 14 Milliarden Euro, die dem Land sowieso an EU-Fördermitteln zustehen, sinnvoll und nachhaltig investiert werden.
Der türkische Ministerpräsident Erdogan sucht die Annäherung an die arabische Welt und er könnte dort auch tatsächlich ein Held der Massen werden nach dem Rauswurf des israelischen Botschafters aus der Türkei. In Ägypten begann Erdogan heute seine Reise und dort hielt er auch eine mit Spannung erwartete Rede vor den Außenministern der Arabischen Liga. Hans-Michael Ehling, Kairo, was waren die Eckpunkte dieser Rede?
Na, ganz wichtig war Erdogan deutlich zu machen, dass auch er und die Türkei dafür ist, dass die Palästinenser in der kommenden Woche bei den Vereinten Nationen die Anerkennung ihres Staates beantragen wollen. Das wurde auch mit sehr viel Applaus bedacht. Erdogan hat gesagt, das sei nicht nur eine Option, sondern das sei sogar eine Notwendigkeit. Also er sagte so: Lasst uns die Flagge Palästinas hissen vor den Vereinten Nationen. Er wurde da auch etwas emotional. Das war so einer der wichtigsten und konkretesten Punkte seiner Rede. Aber er hat auch die Länder der arabischen Revolution, also Ägypten vor allem, aber auch Tunesien und Libyen, aufgefordert, bald Reformen in Gang zu bringen, Demokratie in die Länder zu bringen, für Gerechtigkeit und Sicherheit zu sorgen. Und ein ganz wesentlicher Appell war auch der, Staat und Religion zu trennen. Und er hat eben davon gesprochen, dass das in der Türkei der Fall sei. Da hatte er ein ganz klares Plädoyer auch für die Trennung von Religion und Staat abgegeben, was zumindest bei den Menschen auch so ein bisschen schon eine gewisse Verunsicherung, sage ich mal, hervorgerufen hat.
Was will er mit dieser Reise?
Na, es geht ihm vor allen Dingen darum, natürlich die Beziehungen zu den nordafrikanischen Ländern, eben Tunesien, Libyen, Ägypten, zu stärken. Aber wenn man sich die Delegation ansieht, allein 6 Minister sollen mit in der Delegation sein, dann sieht man natürlich, es geht hier einerseits um politische Gespräche, aber es geht ihm natürlich auch darum, wirtschaftlich zu punkten. Aber ich denke so, das Wichtigste ist wirklich, das Profil der türkischen Außenpolitik noch einmal zu schärfen und klar zu machen. Wir wollen auch hier in diesem Teil der arabischen Welt eine wesentliche Rolle spielen. Denn das, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, ist ja genau eben, dass die Türkei, vielleicht auch bedingt dadurch, dass die EU-Verhandlungen ein bisschen ins Stocken geraten sind, dass die Türkei sich auch sehr in Richtung Osten, Südosten bewegt, sehr aktiv ist bei der Organisation Islamischer Staaten. Also hier ist ein eindeutiger Versuch zu sehen, die Türkei eben auch in dieser Region als Global Player auf den Markt zu bringen.
Das heißt, die versuchte Annäherung Erdogans an die arabische Welt hat auch damit zu tun, dass die Tür in die Europäische Union sich für ihn nicht absehbar öffnet. Würden Sie das so sehen?
Also zumindest schließt er, glaube ich, das nicht aus. Und wenn man sich eben, wie gesagt, die türkische Außenpolitik der vergangenen Jahre anschaut, dann hat man wirklich den Eindruck, dass eben nicht mehr wie früher der Fokus sehr auf Europa liegt, sondern dass man eben sieht, dass man auch global als diplomatische Kraft angesehen wird. Wir haben das ja erlebt vor einigen Jahren, da hat sich die Türkei sehr engagiert im Dialog mit dem Iran, hat versucht, da versöhnliche Töne anzuschlagen. Also ich denke, das ist schon auch ein Resultat der Tatsache, dass eben die EU-Verhandlungen so ein bisschen in Stocken geraten sind.
Hans-Michael Ehl aus Kairo und zur Reise Erdogans nach Ägypten, Tunesien und Libyen. Jetzt auch der Kommentar im Echo des Tages von Reinhard Baumgarten.
Recep Tayyip Erdogan ist ein Mann mit Sendungsbewusstsein. Er ist fest davon überzeugt, dass die Türkei Vorbild sein kann für die Länder des sogenannten arabischen Frühlings. Er ist fest davon überzeugt, dass Islam und Demokratie miteinander vereinbar sind. Er ist des Weiteren fest davon überzeugt, dass es eine Solidarität unter Muslimen geben muss. Deshalb wirft er sich für die Sache der Palästinenser ins Zeug. Der türkische Regierungschef will die Zwei-Staaten-Lösung. Er will, ebenso wie EU, UN und USA, ein unabhängiges Palästina in den Grenzen von 1967. Und er will die Sicherheit Israels. Die Türkei unter Erdogan ist weder Ost noch West. Sie ist sowohl Ost als auch West. Der Zwist mit Israel hat viele Gründe. Zuvörderst geht es darum, den einzigen Freund und Alliierten zu einer Entschuldigung für die Tötung von 9 türkischen Gaza-Aktivisten und Israel zur Zahlung von Wiedergutmachung zu bringen. Das sollte unter Freunden selbstverständlich sein. Natürlich macht das beherzte bis aggressive Auftreten Erdogans gegenüber Israel Eindruck auf viele Menschen in den arabischen Ländern, deren politische Führer sich gegenüber Israel als lahme Enten und zahnlose Tiger erwiesen haben. Zu schwach für die Konfrontation, total unfähig für die Kooperation. Erdogan wird nicht müde zu betonen, dass sich die Türkei nicht im Clinch mit dem israelischen Volk und den Juden befindet, sondern mit der Regierung Netanyahu-Lieberman. Dem türkischen Regierungschef ist wahrscheinlich nicht bewusst, wie wenig in arabischen Ländern zwischen israelischem Volk und israelischer Regierung unterschieden wird. Erdogan bewegt sich mit jeglicher Kritik an Israel auf arabischem Boden auf gefährlichem Terrain. Der sogenannte arabische Frühling wirbelt nach wie vor die Länder Nordafrikas durcheinander. Nach Jahrzehnten der Alleinherrschaft und der Despotie suchen Ägypten, Libyen und Tunesien nach neuen Regierungsformen. Die Türkei ist ein gutes Modell. Erdogan als praktizierender Muslim mit demokratischer Legitimation ein adäquater Ansprechpartner. Wichtig dabei ist allerdings, dass Erdogans Bewunderer, wie auch er selbst, erkennen, dass die Türkei alleine nicht viel bewegen kann, sondern mit Europa, den USA und auch mit Israel zusammenarbeiten muss.
Reinhard Baumgarten kommentierte. 1,9 Billionen oder 1.900 Milliarden Euro. Eine Riesenzahl mit 12 Stellen hinter dem Komma. So hoch sind die Staatsschulden Italiens. Zu viel auf jeden Fall, als dass die EU das Land im Notfall retten könnte. Womöglich könnte aber China dem klammen Italien in der Schuldenkrise helfen. Rom hat heute jedenfalls Peking gebeten, italienische Staatsanleihen zu kaufen. Tilman Kleinjung hat die ganze Geschichte.
Italien ist in diesen Tagen ein Fass ohne Boden. Mehrere Milliarden Euro hat die Europäische Zentralbank allein in der vergangenen Woche in italienische Staatsanleihen investiert. Doch die Anleger scheint das nicht zu beruhigen. Im Gegenteil, italienische Schuldtitel sind kaum mehr nachgefragt. Die Rendite haben einen neuen Rekordstand erreicht. Wer heute italienische Staatsanleihen mit 5 Jahren Laufzeit erworben hat, bekommt dafür 5,6% Zinsen. So viel wie noch nie seit Bestehen der Eurozone. In der Schuldenkrise setzt Italien nun auf die Hilfe aus China. In der vergangenen Woche hat sich der italienische Finanzminister Giulio Tremonti mit Luigi Wei getroffen, dem Chef des staatlichen chinesischen Investitionsfonds. Den Inhalt des Gesprächs kann man sich an 5 Fingern abzählen, sagt Giuliano Nocci, China-Experte an der Technischen Universität Mailand. China hat momentan am meisten Mittel zur Verfügung, 3.200 Milliarden Dollar, eine beeindruckende Zahl, 2-mal mehr als das Bruttoinlandsprodukt. Natürlich schaut China mit Interesse nach Europa und Italien, und ist dabei aber immer auf den eigenen Vorteil bedacht. Das heißt, China wird wohl kaum als guter Samariter aus Fernost in großem Stil in italienische Staatsanleihen investieren. Ähnliche Hoffnungen wurden bereits in der Schuldenkrise Griechenlands und Portugals enttäuscht. China will investieren, sagen die Experten, und zwar in die Schlüsselindustrien Italiens. Technologie, Energie, diese Juwelen Italiens sind noch zu einem großen Teil in Staatsbesitz. Eine chinesische Beteiligung würde viel Geld in die Kassen spülen. Die Chinesen haben natürlich Interesse an unseren Juwelen. Und außerdem haben sie auch Interesse an politischer Unterstützung auf internationaler Ebene. In diesem Sinn könnten sie einen Teil unserer Staatsanleihen erwerben und im Gegenzug wollen, dass Italien China international unterstützt und fördert. Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Finanzminister Tremonti und Ministerpräsident Berlusconi Schutzzölle forderten, um den Heimatmarkt gegen chinesische Importe abzuschirmen. Jetzt verlässt Tremonti die Festung Europa und bittet China um Investitionen. Und Berlusconi reist nach Brüssel, um dort die europäischen Partner zu beruhigen. Italiens Ministerpräsident tut das à la Berlusconi. Er beschimpft die heimische Opposition und behauptet steif und fest, Italien hat gar kein Schuldenproblem. Der Privatbereich, die Unternehmen, die Familien, die Banken haben eine solide Finanzlage. Die italienischen Familien haben gespart. Wenn man die Staatsschulden und das Vermögen der italienischen Unternehmen und Familien gegenüberstellt, stehen wir nur eine Position hinter Deutschland und vor allen anderen europäischen Ländern, was den Wohlstand und den Reichtum betrifft. Und während Italiens Ministerpräsident das Schuldenproblem kleinredet, kündigen Regierungsmitglieder in Rom bereits neue Sparmaßnahmen an. Morgen wird das italienische Abgeordnetenhaus erst einmal das letzte Sparpaket absegnen. Und um ganz sicher zu gehen, dass das 54-Milliarden-Programm das Parlament reibungslos passiert, verbindet Berlusconi die Abstimmung mit der Vertrauensfrage.
In keinem anderen Industrieland ist das Bildungsniveau in den letzten 50 Jahren so außergewöhnlich langsam gestiegen wie in Deutschland. Zu diesem Schluss kommt der jüngste Bildungsreport der OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bemängelt wird, dass es zu wenig Hochqualifizierte in Deutschland gibt, und zwar nicht nur bei den Akademikern, sondern auch bei Meistern und anderen Technikern. Anja Günther weiß mehr.
Im deutschen Bildungssystem ist seit dem PISA-Schock im Jahr 2000 einiges passiert, aber eben nicht genug. Das Hauptproblem ist und bleibt der Fachkräftemangel. Deutschland hat zu wenig Hochqualifizierte, heißt es in der aktuellen Bildungsstudie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD. Eigentlich unverständlich, sagt Andreas Schleicher, Chef der OECD-Abteilung für Bildungsstatistik. Denn
nie zuvor ist es denen, die besser qualifiziert sind, besser gegangen als heute. Und nie zuvor haben die, die den Sekundar-2-Abschluss nicht schaffen, vor größeren Risiken gestanden, als es heute tun.
In der Altersgruppe der 25- bis 34-jährigen Deutschen gibt es knapp 2,5 Millionen Akademiker. Ähnlich sieht es bei den 55- bis 64-Jährigen aus. Dabei lohnt sich eine höhere Qualifikation. Der Bedarf an Ingenieuren und Naturwissenschaftlern beispielsweise steigt. Das Einkommen ist höher, das Risiko, arbeitslos zu werden, geringer. Wie also kann das Problem des Fachkräftemangels gelöst werden? Johanna Wanka, niedersächsische Wissenschaftsministerin CDU, will fördern und motivieren.
Dass also der Zugang zum Studium ohne Abitur, ohne Eingangshürden, ohne Eingangsprüfungen, dass der aufgemacht ist. Aber das alleine reicht noch nicht, sondern jetzt sind intensive Anstrengungen auch zum Werben für diesen Zugang notwendig.
Andere Industrienationen wie China, Korea und Japan stehen schon jetzt besser da. Und die USA und Großbritannien etwa setzen sehr viel stärker auf private Förderer im Bildungsbereich. In Deutschland ist vor allem der Staat gefragt. Und der hat die Ausgaben für Bildung und Forschung in den vergangenen Jahren deutlich erhöht, auf mehr als 9% des Bruttoinlandsprodukts. Auch deshalb liege die Zahl der Studierenden mit 2,2 Millionen auf Rekordniveau, betont Cornelia Quennet-Thielen, Staatssekretärin im Bundesbildungsministerium.
Die Zahl der Studienanfängerinnen und Anfänger steigert sich weiter sehr beachtlich. Wir haben in 2010 eine Rekordquote von 46% erreicht.
Für den Bund lohnen sich Investitionen im Hochschulbereich, denn am Ende bringt ein Hochqualifizierter dem Staat mehr Geld ein, als die Ausbildung kostet. Das hat Deutschland von den USA mal abgesehen, allen anderen Industrienationen voraus. 36 wurden in der OECD-Studie miteinander verglichen. Die Basisdaten allerdings stammen aus dem Jahr 2008. Damals wie heute aber ein großes Problem. Die einzelnen Bundesländer investieren zu wenig Geld in den Schulbereich. Gefragt sind Investitionen in die Leistungsfähigkeit der deutschen Bildungssysteme, auch um die Chancengleichheit zu verbessern.
Es wäre fatal, denke ich, wenn Deutschland Investitionen in die Zukunft gegen heutigen Konsum eintauscht.
Andreas Schleicher gibt sich optimistisch. Andere Länder, sagt er, hätten gezeigt, wie es besser geht. Also sei auch für Deutschland in Sachen Bildung noch mehr drin.
Dem Elektroauto gehört die Zukunft, heißt es, aber Modellstudien mehrerer Hersteller auf der internationalen Automobilausstellung zeigen auch, dass es wohl noch mindestens 10 bis 15 Jahre braucht, bis Elektroautos alltagstauglich sind. Im Mittelpunkt auch dieser IAA, daher Neuheiten für die Technik der Gegenwart, Autos mit Verbrennungsmotor. Ann-Kathrin Johansenmann berichtet aus Frankfurt am Main.
Eigentlich wollte sich VW auf der Automesse in Frankfurt im besten Licht präsentieren. Volkswagen-Patriarch Ferdinand Piëch hat mittlerweile ein Dutzend Marken um sich geschart. Doch gleich in zwei Partnerschaften gibt es Probleme. Vergangene Woche mussten die Wolfsburger bereits verkünden, dass sich die Fusion mit Porsche nach hinten verschiebt. Das bedeutet, dass Volkswagen über Kaufoptionen seinen Anteil an der Porsche AG ausbauen muss. Und das wird teuer, weil das Unternehmen dafür Steuern zahlen muss. Jetzt muss VW auch einräumen, dass die Partnerschaft mit Suzuki schon länger nicht mehr gut läuft. Die Japaner fühlen sich von Volkswagen gegängelt. Hans Demann ist bei Volkswagen für die Kooperation mit Suzuki zuständig. Man habe die kulturellen Unterschiede unterschätzt.
In Japan wird sehr viel, sehr lange geplant. Und wenn man am Ende einen gemeinsamen Plan hat, dann geht's los. In Deutschland gibt es eine Menge gute Ideen und man fängt gleich schon mal an. Und da fangen schon die ersten Disconnects an, wo man dann sagen muss, da geht es ein oder anderen manchmal schwer. Wenn dann dazu noch kommt, dass sie natürlich, ich sag mal, riesen Sprachbarrieren haben, die also auch leicht zu Missverständnissen führen, dann sind sie ganz schnell an einer Ecke, wo sich das dann akkumuliert und sie eigentlich miteinander reden müssen, um das wieder auszuräumen.
Doch mit den Italienern von Fiat haben die Japaner diese Probleme offensichtlich nicht. Suzuki ist für Volkswagen enorm wichtig. Die Unternehmen haben vor anderthalb Jahren ihre Zusammenarbeit begonnen, um gemeinsam Autos für Schwellenländer, insbesondere Indien, zu bauen. Jedes zweite Auto kommt hier von Suzuki. Volkswagen hat gerade einmal 2% Marktanteil. VW-Chef Martin Winterkorn hat heute trotzig verkündet, dass er den indischen Markt im Notfall auch ohne Suzuki aufrollen könne, zum Beispiel mit dem Up. Doch das dürfte bei einem Einstandspreis von 10.000 Euro in einem Land wie Indien schwierig werden.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, singt Reinhard May. Und auch wenn das so wohl längst nicht mehr stimmt, wollten drei Lufthansa-Piloten auch nach ihrem 60. Geburtstag nicht am Boden bleiben. Mit 60 nämlich schickt Lufthansa alle Piloten in Pension. Heute nun entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, der Zwangsruhestand ist unrechtmäßig, Piloten dürfen bis 65 fliegen. Cordula Niederels hat Reaktionen auf das Urteil gesammelt.
Die deutsche Lufthansa reagierte verhalten auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es:
Mit seiner Urteilsbegründung heute zu Fragen der Altersgrenzen bei Cockpitpersonal hat das EuGH den Klagen der Piloten Recht gegeben und die von Lufthansa und ihren Tarifpartnern getroffenen Regelungen als nicht vereinbar mit dem europäischen Recht bewertet.
Man wolle allerdings abwarten, bis die Entscheidung in nationales Recht umgewandelt sei und sich dann mit der Gewerkschaft der Pilotenvereinigung Cockpit zusammensetzen.
Lufthansa wird zeitnah mit dem Sozialpartner nach Lösungen suchen.
Solange habe der bisherige Tarifvertrag Gültigkeit. Die Pilotengewerkschaft Cockpit zeigte sich enttäuscht von dem Urteil aus Luxemburg. Sie hatte die Altersgrenze von 60 stets mit Sicherheitsrisiken gerechtfertigt. Deshalb halte man den vorzeitigen automatischen Ruhestand auch weiter für sinnvoll. Ilona Ritter.
Also wir haben ja deswegen keine geänderte Meinung zu der Problematik an sich, dass nun mal der Mensch altert, auch Piloten einem Alterungsprozess unterliegen. Das heißt, wir schauen schon aus dem Blickwinkel der Flugsicherheit nach wie vor drauf.
Zunächst werde man am Tarifvertrag mit der Lufthansa nichts ändern.
Die Versorgungsleistungen, die wir bisher mit der deutschen Lufthansa verabredet haben, daran werden wir festhalten. Wir werden die Tarifverträge möglicherweise anpassen müssen an die neuen Gegebenheiten, aber wir brauchen zunächst mal dann auch ein Urteil vom BAG dazu.
Das sieht der Anwalt der drei Piloten, die vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt hatten, ganz anders. Er hält die Entscheidung für ein Grundsatzurteil mit sofortiger Wirkung. Eckhard Helmig.
Bezogen auf unsere Piloten bedeutet das, dass die jetzigen Tarifverträge von sich aus unwirksam sind, weil der Europäische Gerichtshof gesagt hat, dass diese Altersregelung gegen europäisches Unionsrecht verstößt. Das Bundesarbeitsgericht kann nur noch diese Botschaft aufnehmen. Dem Bundesarbeitsgericht ist keine Möglichkeit mehr gegeben, anders zu entscheiden.
Helmig will jetzt mit der Lufthansa über die Einzelfälle verhandeln. Nicht nur die drei Kläger in Luxemburg, sondern auch 75 weitere Piloten der Lufthansa und der Condor, die er vertritt.
In erster Linie geht es den Piloten um, dass sie weiter arbeiten können. In zweiter Linie, je nachdem wie der Einzelfall liegt, muss es dann Schadenersatzzahlungen geben, weil die Lufthansa sich in allen Fällen jetzt, wie wir rechtlich sagen, in einem Annahmeverzug befindet und deshalb also auch die Differenz zwischen der jetzigen Übergangsversorgung und dem tatsächlichen Gehalt, das die Piloten bekommen hätten, bezahlen muss.
Sollte man sich mit der Lufthansa nicht außergerichtlich einigen können, werde er die derzeit ruhenden Verfahren vor Gericht wieder aufnehmen.
In der englischen Grafschaft Bedfordshire hat die Polizei am Wochenende 24 Zwangsarbeiter aus einer Wohnwagensiedlung befreit. Männer, die unter menschenunwürdigen Bedingungen wie Sklaven gehalten wurden. Nun zeigt sich, das war kein Einzelfall.
Im März hatte die Polizei bereits drei andere Wohnwagensiedlungen durchsucht und war ebenfalls auf Männer gestoßen, die Zwangsarbeit leisten mussten. 20 Menschen wurden in Staverton, Gloucestershire gerettet, 8 in Enderby, Leicestershire, 7 in Pleasley, Derbyshire. Bei einer vierten Durchsuchung im Juni in Hampshire wurde ebenfalls eine größere Menge moderner Sklaven befreit. Und jetzt, nach über 4 Monaten verdeckter Ermittlungsarbeit, der Einsatz in Bedfordshire. 5 Wohnwagensiedlungen, 5 Fälle von Sklaverei in verschiedenen Landesteilen und vermutlich die gleichen Hintermänner. Die Times berichtet heute, es sei ein Clan, der zu der Minderheit der Irish Traveller gehört und der hinter allen diesen Fällen steckt. Über die letzten beiden Jahrzehnte hinweg hätten die Drahtzieher, eine Familie namens Connors, Obdachlose in Suppenküchen oder auf Sozialämtern rekrutiert, Briten und Osteuropäer. Über 100 Opfer seien zu unbezahlter Arbeit gezwungen worden und hätten unter erbarmungswürdigen Bedingungen in den Wohnwagensiedlungen gelebt. In Bedfordshire wurde inzwischen gegen 4 Männer Anklage erhoben wegen Sklaverei. Die mutmaßlichen Täter gehören alle besagter Familie an, den Connors. Von den 24 befreiten Opfern weigern sich 9 mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Ein Mann behauptete gegenüber dem Guardian, der Sklavereivorwurf sei Blödsinn. Er habe für die Bewohner der Wohnwagensiedlung gearbeitet, wie andere auch, und sei mit 50 Pfund am Tag bezahlt worden. Die Polizeiaktion mit über 200 Beamten sei lediglich Ausdruck von Hass gegenüber Travelern. Irish Traveller sind ehemals fahrende Leute, die traditionell den Pferdehandel auf den britischen Inseln in ihrer Hand hatten. Seit ihr nomadischer Lebensstil kaum mehr möglich ist, leben viele Traveller in etablierten Wohnwagensiedlungen. Die bekannteste und größte in Europa ist die illegale Dale Farm in Essex, die kommende Woche geräumt werden soll. Die Sklavereifälle hat jedoch eine einzelne Familie zu verantworten, die dieser Minderheit angehört. Menschenrechtler befürchten nun, dass der Sklavereiskandal die Ressentiments gegen Traveller schüren wird.
Britischer Sklavereiskandal zieht weitere Kreise, Sebastian Hesse berichtete. Und das war's im Echo des Tages. Tschüss und schönen Abend noch. Mein Name ist Holger Senzel.